SWR 2 Forum.
Das gespaltene Bündnis. Warum greift Trump die NATO an? Am Mikrofon ist Martin Durm. Es gibt kaum etwas Schlimmeres in einer alten Beziehung als ständige Vorwürfe, wenn abgerechnet, aufgerechnet, im Grunde die Verlässlichkeit einer Partnerschaft angezweifelt wird. So wie jetzt gerade in Brüssel beim NATO-Gipfel. Dort hat Donald Trump die NATO-Partner höchst uncharmant daran erinnert, dass sie einfach nicht genug investierten ins westliche Bündnis, dass er die Geduld verlöre, vor allem mit Deutschland. Deutschland, sagt Trump, lasse sich als NATO-Mitglied seit Jahrzehnten von den USA beschützen, ohne entsprechend zu zahlen. Was ist dran an diesem Vorwurf? Warum richtet er sich insbesondere gegen die Deutschen? Und wird da womöglich die ganze westliche Allianz infrage gestellt? Darüber muss man reden. Und das tun wir auch mit Professor Michael Proska. Er ist ehemaliger wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Mit Professor Johannes Favig, Politikwissenschaftler an der Universität Halle. Und mit Professor Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Keim, all die sicherheitspolitischen Gewissheiten, mit denen wir aufgewachsen und groß geworden sind, dass wir uns auf die Amerikaner verlassen können, dass sie da wären, wenn wir sie brauchen, wenn es ernst wird. Sind die jetzt plötzlich keine mehr?
So ganz sicher bin ich noch nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auseinanderhalten die politische Rhetorik und das, was wirklich in den letzten 18 Monaten unter Donald Trump im Rahmen der NATO passiert ist. Da ist sehr viel aggressive Rhetorik, angefangen von den Statements aus dem Wahlkampf, dass die NATO obsolet sei. Wenn wir jetzt nach 18 Monaten Revue passieren lassen, was wirklich sich verändert hat, dann stellen wir fest, dass es so viel gar nicht gewesen ist, dass doch weitgehend die amerikanische Politik in den Bahnen ihrer Vorgänger verharrt ist. Die amerikanischen Truppen sind aus Europa nicht abgezogen worden, geschweige denn reduziert worden. Der Artikel 5, die Beistandsverpflichtung, ist vielleicht nicht mit glühendem Herzen, aber doch bekräftigt worden. Und auch die amerikanischen Nukleargarantien für Europa sind erhalten geblieben. Von daher gehe ich davon aus, dass auf absehbare Zeit die USA dennoch weiterhin die europäische Sicherheit garantieren werden.
Naja, aber jetzt hat der US-Präsident ja schon 2 NATO-Gipfel gerockt, hat sich jedes Mal aufgeführt, als sei er der Big Mac unter kleinen Würstchen. Lassen diese Auftritte nicht doch den Verdacht zu, dass Trump diese ganze Veranstaltung samt NATO letztendlich für verzichtbar hält?
Ich glaube, er hat ein ganz anderes Verständnis der NATO. Für seine Amtsvorgänger ist über 70 Jahre lang die NATO ja ein wichtiges Instrument der amerikanischen globalen Ordnungspolitik gewesen und ihrer Europapolitik. Also ein Instrument, mit dem die USA ihre Vorherrschaft in Europa gerade während des Zeiten des Kalten Krieges gesichert haben. Und für Donald Trump ist das eben nicht mehr. Das ist unverkennbar. Er begreift die NATO offensichtlich als eine Institution oder vielmehr als eine Investition, für die er gegebenenfalls eine Rendite haben möchte. Und wenn diese Rendite ihm nicht ausreichend erscheint, dann würde er das Interesse daran verlieren. Also es ist eine nahezu unstrategische Perspektive auf die NATO.
Herr Favig, die NATO als Geschäftsmodell, ist es ja dieser Blick, den er hat?
Die Amerikaner haben den Eindruck, oder Trump muss man genauer gesagt sagen, haben den Eindruck, dass sie von der bestehenden internationalen Ordnung nicht mehr so profitieren, dass sie gewissermaßen von ihren Partnern über den Tisch gezogen werden. Und an die NATO geht Trump mit so einer gewissen Schutzgeldmentalität ran. Und das sorgt für Unruhe natürlich. Ich stimme dem Kollegen Keim aber vollständig zu, dass wir wirklich zwischen Rhetorik und Substanz zu unterscheiden haben. Und die Substanz ist so, dass man sich auf die Amerikaner verlassen kann. Ich habe da gar keinen Zweifel. Im Übrigen sind die USA nicht nur Trump, auch wenn er derzeit der Präsident ist und natürlich sehr wichtige Entscheidungen treffen kann, die oft auch aus dem Hut gezaubert werden. Aber die strategische Kultur in den USA ist doch nach wie vor sehr NATO-freundlich. Es gab jetzt jüngst im Senat einen Beschluss, der gewissermaßen Trump etwas eng an die Leine gelegt hat, der gefordert hat, dass die NATO ihren Stellenwert behalten soll. Ich bin da also relativ entspannt und es wird auch eines Tages einen anderen Präsidenten als Trump geben und die USA sind dann immer noch da. Wir sollten uns angewöhnen, dass wir die guten Punkte, die Trump zweifellos hat, nicht alle sozusagen jetzt in eine Soße rühren, sondern versuchen zu gucken, was sind denn realistische Punkte, die er hat. Und da ist der erste Punkt, dass die Europäer mehr tun müssen, das ist richtig. Und der zweite Punkt, mit dem er auch angetreten ist, darüber werden wir sicherlich nochmal sprechen, dass man einen neuen Anlauf mit Russland braucht, um eben da gewissermaßen zu politischen Lösungen zu kommen. Und auch das ist vernünftig. Ich würde also dazu raten, dass wir nicht so aufgeregt diskutieren, sondern die vernünftigen Punkte mit den Amerikanern und mit Trump besprechen und versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden.
Naja, ist aber schon viel verlangt. Wir haben den Brexit, wir haben die Euro-Krise, die Flüchtlingskrise, Herr Poska. Haben wir jetzt auch noch eine NATO-Krise?
Ja, ich denke, wir haben eine NATO-Krise, die allerdings jetzt mit Donald Trump zwar den sehr konkreten und auch etwas beunruhigenden Ausdruck gefunden hat, aber eigentlich schon länger schwelt. Ich denke mal, die schwelt seit dem Ende des Kalten Krieges, denn die NATO war ja die Organisation, die eigentlich im Kalten Krieg die westliche Seite schützen sollte. Und mit dem Wegfall des Kalten Krieges ist die NATO eigentlich seitdem auf der Suche nach ihrem eigentlichen Sinn. Natürlich gibt es gute Gründe, an der NATO festzuhalten, aber ich denke schon, dass Donald Trump, da würde ich auch sagen, hat er recht, auf den Finger in die Wunde legt, wenn er sagt, die NATO ist nicht wirklich obsolet, aber sie ist doch deutlich reformbedürftig. Die NATO muss, glaube ich, stärker auch definieren, wofür sie eigentlich da ist und kann nicht immer nur auf Russland verweisen und sagen, Russland ist der Spielverderber und wir müssen uns gegen Russland rüsten. Die NATO muss sehen, welche Rolle sie insgesamt im Bereich der Sicherheitspolitik in der Zukunft noch spielen kann.
Nun ist ja aber schon erstaunlich, wie sehr er sich bei dieser Diskussion auf Deutschland eingeschossen hat. Deutschland zahle nicht genug fürs westliche Bündnis und sei zudem energiepolitisch, ich zitiere, total abhängig von Russland. Russland kontrolliere Deutschland. Und dann sagt er auch das Zitat, wozu ist die NATO gut, wenn Deutschland Milliarden Dollar für Gas an Russland zahlt. Was geschieht da eigentlich? Was sind das für Äußerungen? Wieso stellt er eins der wichtigsten NATO-Mitglieder bei diesem Gipfel derart an den Pranger?
Also auch hier der Ton befremdet natürlich, gar keine Frage. Ich finde aber, Angela Merkel hat relativ gut reagiert. Das im Prinzip gelassen hinzunehmen und fast schon auszusitzen, ist wahrscheinlich die richtige Strategie. Wir müssen aber trotzdem über die guten Punkte reden und etwa bei der energiepolitischen Abhängigkeit, die Deutschland und auch Europa mit Blick auf russisches Erdgas hat, nüchtern gucken, was da sozusagen die Lage ist. Und diese neue Pipeline, die gerade gebaut wird, also Nord Stream 2, die ist ja auch zwischen den europäischen Staaten sehr umstritten. Das ist nicht so, dass Trump da der Einzige ist, der das kritisiert. Etwa die Polen und andere Osteuropäer sind da sehr, sehr kritisch. Und auch in der innenpolitischen Debatte in Deutschland selbst gibt es nicht nur Befürworter dieses Ansatzes. Insofern müssen wir nicht so darüber spekulieren, was Trump jetzt da im Ton von sich gibt, sondern die Sachprobleme angehen und nüchtern gucken, ist es wirklich vernünftig, sich so eng energiepolitisch an Russland zu binden. Natürlich verbinden die Amerikaner damit auch eigene Interessen, etwa das Fracking-Gas aus den USA und so. Da sind komplexe Zusammenhänge zu beachten. Aber ich weigere mich, Trump gewissermaßen als irrationalen Spinner darzustellen, sondern er hat Punkte, die man im Ton befremdlich finden kann. In der Sache ist das aber oft nicht so daneben, wie man meinen könnte und wie die deutsche Presselandschaft das darstellt.
Ich denke auch, dass wir in der Versorgungspolitik für Energie stärker diversifizieren müssen. Das ist ja auch eine Diskussion, die seit einiger Zeit läuft. Ich denke nicht, dass man auf Nord Stream 2 verzichten sollte, aber ich denke, dass man insbesondere eben die Möglichkeit, auch über Flüssiggas Energieversorgung in Deutschland zu haben, dass man die unbedingt ausbauen müsste, dass das wirklich ein wichtiger Beitrag wäre, um unsere Versorgungssicherheit langfristig zu garantieren.
Puristen unter den NATO-Strategen und Experten würden allerdings sagen, da wird alles mit allem vermischt. Handelspolitik, Energiepolitik und dann eben die Verteidigungspolitik der NATO.
Ich meine, das ist ja, glaube ich, wenn wir die letzten 18 Monate Revue passieren lassen, ein Kennzeichen der Trumpschen Außen- und Sicherheitspolitik, Dinge miteinander zu verknüpfen, die auf den ersten Blick, vielleicht auch auf den zweiten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Das sehen wir nicht zum ersten Mal. Und man kann ja durchaus gegenüber Nord Stream eine sehr kritische Position beziehen, vor allen Dingen mit Blick auf die Hebel, die die russische Politik damit auf die Ukraine gewinnt, weil die Ukraine eben dann kein Transitland mehr sein wird. Das würde ich für eine valide oder zumindest für eine bedenkenswerte Kritik halten. Allerdings Nord Stream 2 wird ja die energiepolitische Abhängigkeit Deutschlands von Russland im Bereich Gas nur marginal erhöhen. Das ist ja gar nicht so viel. Also dementsprechend würde ich hier, glaube ich, die Kritik eher zurückweisen wollen. Es scheint mir eher ein Vehikel zu sein, um konkret jetzt vor dem Gipfel oder während des Gipfels Druck auf die Kanzlerin auszuüben.
Ich glaube, wir müssen über das Geld reden, denn darum geht es ja letztendlich in der Kritik Trumps an Deutschland, an dem wichtigsten NATO-Mitglied. Die USA haben, um sich die Dimension klarzumachen, letztes Jahr 610 Milliarden US-Dollar für Militär ausgegeben. Die europäischen NATO-Staaten zusammen gerade mal 250 Milliarden. Ist dieses Ungleichgewicht das, was Trump tatsächlich und zu Recht derart zornig macht und derart umtreibt?
Ich würde sagen, zu einem Gutteil ja. Die transatlantischen Sicherheitsbeziehungen sind gewissermaßen aus der Balance geraten. Es ist dem amerikanischen Steuerzahler in der Tat nicht mehr länger zu vermitteln, dass er so viel mehr sich für die Sicherheit Europas engagieren soll, als dass die Europäer da selber zu bereit sind. Das heißt überhaupt nicht, dass dieser riesige Militärhaushalt, den die USA haben, komplett jetzt für europäische Sicherheit aufgewendet wird. Insofern muss man da auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Amerikaner haben natürlich einen globalen Horizont, wo Europa nur ein Teil ist. Also das kann man nicht eins zu eins vergleichen, aber man wird schon sagen können, dass die Europäer mehr tun müssen. Und das haben sie gemeinsam beschlossen in der NATO 2014 und vorher auch schon. Und sie kommen sozusagen diesen Versprechungen nicht nach. Und das hat Obama, also der Vorgänger Trumps, schon massiv kritisiert. Und das hätte auch ein anderer amerikanischer Präsident, etwa wenn es Clinton oder wer auch immer gewesen wäre, so getan. Trump macht das jetzt unappetitlich im Ton. Ja, aber in der Sache hat er da einen guten Punkt. Und Deutschland zum Beispiel ist ja dabei, seine Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Das letzte Jahr um 8%, liegt jetzt aber immer noch bei ungefähr 1,24%. Das heißt, nach 2% ist da noch eine ganze Menge Luft nach oben. Ich wäre im Übrigen nicht dafür, dass Deutschland jetzt 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgibt. Aber ich bin sehr dafür, dass Deutschland sich dem Ziel annähert. Und das passiert ja auch. Und ich glaube, damit kann man auch werben. Und fast alle NATO-Staaten haben ihre Verteidigungshaushalte erhöht. Das ist sinnvoll. Wir müssen das im Übrigen auch verbinden mit neuen politischen Initiativen, mit Blick auf Russland, dass das nicht in eine Aufrüstungsspirale mündet. Wir müssen schon darüber reden, was wollen wir denn sicherheitspolitisch erreichen und nicht nur über Geld reden, aber Geld ist auch ein Element, wo man was tun muss.
Bei dieser ganzen Debatte geht es eben um Prozentzahlen. Deswegen kurz zur Erklärung, die Militärausgaben sollten etwa 2% der Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes betragen. Das ist das Ziel. Darauf haben sich alle Mitglieder 2014 beim NATO-Gipfel in Wales verpflichtet und das soll erreicht werden bis 2024. Herr Proska, warum eigentlich diese 2%? Warum diese Zahl, die ja jetzt fast bei dieser Debatte wie ein Fetisch behandelt wird?
Also die 2% Militärausgaben hat eine lange Geschichte, die schon in den 80er Jahren begonnen hat, dass man schon in den 80er Jahren zum Beispiel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gesagt hat, alle Länder, die mehr als 2% ihres Bruttosozialprodukts für das Militär ausgeben, geben zu viel aus. Da war das also eher als Obergrenze gedacht. Etwa wenn man gefragt hat, soll ein Land Entwicklungshilfe bekommen oder nicht. Diese 2% sind dann aufgenommen worden gegenüber den neuen NATO-Mitgliedstaaten, wo man gesagt hat, wir wollen jetzt nicht, dass diese Staaten aus Osteuropa und Zentraleuropa, die dazukommen, als sozusagen Trittbrettfahrer einfach in der NATO sind und nichts für die NATO tun. Und deswegen ist dann gesagt worden, ihr müsst auch auf diese 2% hinarbeiten. Es ist ja auch nicht so, dass diese 2% wirklich als Endziel irgendwie bestimmt worden sind, sondern es ist eine Verpflichtung gewesen, dass man in einem bestimmten Zeitraum darauf hinarbeiten soll. Die Amerikaner zum Beispiel liegen ja deutlich drüber. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, es ist 2% ist das Optimum, sondern es ist sozusagen definiert worden als eine Mindestgröße, die man erreichen sollte. Ich halte das für eine fragliche Geschichte. Ich finde auch den Vergleich, den Sie vorhin angebracht haben, zwischen dem, was die USA ausgeben und dem, was die europäischen Staaten ausgeben, wobei auch die Zahlen natürlich etwas unterschiedlich je nach Quelle ausfallen, nicht wirklich zielführend. Denn es geht ja eigentlich darum, ist es so, dass die europäischen Staaten, dass Deutschland zu wenig, zu viel oder genau richtig ausgibt fürs Militär? Es gibt gute Gründe zu sagen, es wird zu wenig ausgegeben, es müsste mehr ausgegeben werden. Ich bin aber eher der Meinung, es ist vor allen Dingen eine Frage, wofür das Geld ausgegeben wird. Denn wenn man sich das anguckt, diese 250 Milliarden oder wie viel das immer genau sind, das ist ja eine Menge Geld. Es ist viel deutlich mehr, als etwa die Russen ausgeben. Es ist auch so, wenn man sich anguckt, wie viele Soldaten denn in Europa, Soldatinnen und Soldaten unter Waffen stehen, dann ist es zum Beispiel deutlich mehr als das, was Russland hat. Selbst wenn man die Türkei wegnimmt, die also die größte Anzahl hat an Soldatinnen und Soldaten, dann ist es immer noch so, dass der Rest der NATO-Mitgliedstaaten in Europa mehr Soldatinnen und Soldaten hat als Russland. Also insofern, es ist in Europa vor allen Dingen, glaube ich, eine Frage der Effizienz und der richtigen Organisation der Streitkräfte als jetzt der Gesamtsumme an Geld, die man ausgibt. Da muss, glaube ich, wirklich was gemacht werden. Das gilt natürlich nicht zuletzt auch für Deutschland angesichts des Zustands der Bundeswehr.
Ich würde Herrn Broska durchaus zustimmen. Das 2%-Ziel ist etwas ambivalent. Wir können das an einem Beispiel, glaube ich, gut illustrieren. Wenn die Wirtschaftsleistung sinken würde in Deutschland, man also etwa eine Rezession oder sowas hätte, dann würde automatisch dieser Anteil steigen. Das heißt, das ist keine wirklich brauchbare Größe, aber sie hat den Charme, dass sie für alle gut vergleichbar ist und sich gewissermaßen als politisches PR-Instrument ganz gut eignet. Und wenn man mal die Feinheiten jetzt weglässt, wird man sagen müssen, wir müssen mehr für Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausgeben, weil wir sonst die Aufgaben, die wir politisch wollen, nicht finanziell unterfüttern, und das unterminiert einfach Glaubwürdigkeit. Wir haben neue Aufgaben für die NATO, wir haben jetzt die Rückkehr des Thema Bündnis- und Landesverteidigung, und das kostet sehr viel Geld, und die Bundeswehr ist in einem Zustand, wo man wirklich sagen muss, das, was sie politisch können soll, kann sie nicht mit den Mitteln, die sie hat. Das heißt, sie braucht mehr Geld. Ob es jetzt 2% ist, kann man diskutieren, aber ich würde, und das hat eben den Charme, dass das eben für alle dann vergleichbar ist, aber ich würde das nicht wie ein Fetisch behandeln, sondern schauen, welche Handlungsfähigkeit wollen wir damit erreichen, und wenn man einen Strich drunter zieht, wird man sagen müssen, es muss mehr Geld für diesen Bereich zur Verfügung gestellt werden.
Wenn ich darf, würde ich gerne noch zwei Bemerkungen machen. Erstens, ich glaube, man kann dieses Aufflammen der Debatte jetzt nicht verstehen ohne diese veränderte Perspektive der Regierung Trump auf die NATO. Weil diese Imbalance innerhalb der transatlantischen Lastenteilung, oder wie Donald Trump sagen würde, die unfaire transatlantische Lastenteilung, die ist ja ein Kontinuum der letzten 70 Jahre. Das ist ja nichts Neues. Die ist von vielen Präsidenten beklagt worden. Sie ist aber für das amerikanische politische Establishment so lange akzeptabel gewesen, solange die USA sich als Führungsmacht, als globale Führungs- und Ordnungsmacht begriffen haben. Und Europa sozusagen als eine Ausdrucksform, oder ihre Europapolitik als eine Ausdrucksform dieser globalen Ordnungspolitik betrachtet haben. Und dementsprechend galt es, dass die Führungsmacht durchaus immer mehr investieren muss als die, die folgen. Das ist letztlich, in jetzt sehr verkürzt gesagt, das Kalkül der amerikanischen NATO-Politik oder Europapolitik der letzten 70 Jahre gewesen. Und in demselben Maße, in dem die USA unter Donald Trump diese Ordnungs- und Führungsrolle aufzugeben bereit sind, tritt dieses ökonomische, transaktionalistische Kalkül hervor, dass man jetzt sagt, ja, wir zahlen so viel ein und wir bekommen dafür so wenig raus. Und vielleicht das Zweite noch, warum die 2% ja einen gewissen Charme haben, hat ja auch was damit zu tun, dass es sehr ungleiche Partner innerhalb der NATO gibt. Es gibt sehr große Volkswirtschaften und sehr kleine Volkswirtschaften. Und dementsprechend liegt ja dieselbe Annahme zugrunde wie bei der Steuerprogression, dass starke Schultern mehr schultern können und mehr tragen können und tragen sollen als kleinere. Dementsprechend bietet sich, wenn man die individuellen Leistungen vielleicht von Luxemburg und den USA, um zwei Extreme zu verwenden, miteinander vergleichen will, bieten sich eben diese relativen Zahlen von 2% ebenso gut an.
Bleiben wir doch mal kurz bei Deutschland. Wenn es dieses Versprechen, diese Zusage gibt, bis 2024 die Militärausgaben auf 2% zu steigern, und Deutschland hält dieses Versprechen nicht ein, warum sollten dann die USA verlässlich sein und für die NATO einstehen, wenn es nicht mal Deutschland tut?
Der genaue Beschluss heißt ja nicht, dass man bis 2024 2% ausgibt, sondern dass man sich in Richtung auf 2% bewegt. Also insofern ist, wenn man den Wortlaut dieses Beschlusses genau liest, der ja auch von Diplomaten bewusst so gewählt worden ist damals, dann ist es eben nicht so, dass Deutschland, wenn Deutschland bis 2024 auf 1,5% des Bruttosozialprodukts kommt, irgendwelche Verpflichtungen nicht erfüllt. Also man muss da schon auch, glaube ich, wenn man jetzt mit solchen harten Kriterien herangeht, dann den genauen Wortlaut sich angucken, was natürlich nicht verhindert, dass es richtig ist, dass in der Öffentlichkeit auch durchaus von der Bundesregierung der Eindruck erweckt worden ist, als wenn eben die 2% eine härtere Verpflichtung sind und zum Teil dann auch damit hier innenpolitisch argumentiert worden ist. Also insofern denke ich mal schon, dass Deutschland zu Recht darauf verweisen kann, dass man sich im Rahmen dessen bewegt, was man versprochen hat. Dass man schon sieht, dass das natürlich jetzt mit Donald Trump andere Forderungen gibt, dass man aber über diese neuen Forderungen gesondert dann auch sprechen und dann möglicherweise auch gesondert Beschlüsse herbeiführen muss, dass man also nicht nur einfach sich berufen kann auf den Beschluss von Wales und sagen kann, Deutschland erfüllt den nicht. Ich möchte nochmal aber einen Punkt sagen zu dem, was Herr Keim gesagt hat. Es ist ja richtig, dass mit Donald Trump die USA ihre Ordnungsführerschaft sozusagen für eine westlich-liberale Ordnung nicht mehr in dem Maße offensichtlich wahrnehmen wollen. Und es ist ja nicht nur, dass die NATO in der Krise ist, sondern es gilt ja genauso auch für die G7 und für andere multilaterale Institutionen, die im Wesentlichen ja von den USA auch mit geschaffen worden sind. Aber gleichzeitig gibt Donald Trump ja nicht die Führerschaft im militärischen Bereich ab. Im Gegenteil, dieses Verhältnis, um nochmal darauf zurückzukommen, zwischen den US-amerikanischen und den Militärausgaben der Europäer, wird ja allein dadurch noch stärker zu Ungunsten Europas ausfallen, weil die USA enorme Zuwächse beschlossen haben. Wir haben also es ja nicht damit zu tun, dass die USA, und das wäre ja sozusagen das Logische, ihre Militärausgaben senken und dann sagen, die Europäer müssen das ausgleichen, sondern wir haben die Entwicklung, dass die USA ihre militärische Macht deutlich ausbauen wollen und gleichzeitig von den Europäern verlangen, dass sie sie auch ausbauen. Wenn ich das mal aus russischer Sicht sehe, dann ist das Problem ja, dass jetzt sozusagen auf beiden Seiten, sowohl von den Amerikanern als auch von den Europäern, die Militärausgaben steigen. Nun macht Donald Trump ja am Montag jetzt in seinen Gesprächen mit Wladimir Putin möglicherweise eine diplomatische Gegenoffensive und wir stehen auf einmal vor der Situation, dass wir unsere Militärausgaben deutlich erhöhen und gleichzeitig das Verhältnis zu Russland sich deutlich verbessert. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe da die Logik nicht. Vielleicht ist es auch meine Beschränktheit. Aber diese Gleichzeitigkeit von Forderungen, immer mehr ins Militär fürs Militär auszugeben und gleichzeitig einen politischen Ausgleich zu suchen bei Donald Trump, die kann ich ehrlich gesagt kaum noch nachvollziehen.
Lässt sich der Beitrag, den ein Land für das westliche Bündnis leistet, eigentlich nur in Dollar verifizieren?
Am Ende sicher nicht, aber in Wahrnehmung der Amerikaner ist das eben eine extrem wichtige Frage geworden. Und wir müssen uns doch mal unsere eigene Interessenslage vergegenwärtigen. Sind wir, und ich meine jetzt wir als Europäer, sind wir als Europäer in der Lage, uns selber sicherheitspolitisch so aufzustellen, dass wir alleine handlungsfähig sind? Und da würde ich sagen, es sind sich eigentlich alle einig, dass wir das nicht sind und auf absehbare Zeit auch nicht sein werden. Das heißt, wir brauchen die Hilfe, wenn man so will, ganz altmodisch formuliert, der Amerikaner. Und in dieser Situation würde ich, wenn ich einen Rat zu erteilen hätte an die Entscheidungsträger, doch immer dazu raten, dass man auch mal darauf gucken muss, wie man es schafft, dass man die Amerikaner gewissermaßen bei Laune behält. Wenn wir sie denn brauchen, dann können wir sie nicht immer nur kritisieren, sondern dann müssen wir sie auch gewissermaßen bei Laune halten. Und diese Frage, um was man für Militär ausgibt, hat auch solche Aspekte, dass man die amerikanische Bereitschaft, sich weiter für europäische Sicherheit zu engagieren. Und wenn das notwendig ist, wie ich der Meinung bin, dann muss man eben viel dafür tun, dass die Amerikaner weiter dazu bereit sind. Und das ist die Lage, glaube ich. Und gleichzeitig hatten wir, das sollten wir ja auch nicht vergessen, einen massiven Abbau von militärischen Fähigkeiten in den Staaten Europas bis 2014, also bis zu dieser Wendemarke, wo eben klar wurde, dass Russland jetzt nicht unser Partner ist, leider, sondern eher wieder zu einer Bedrohung geworden ist. Und vor diesem Hintergrund sollte das 2%-Ziel gewissermaßen eine Trendumkehr bewirken. Und diese Trendumkehr hat das 2%-Ziel durchaus bewirkt. Insofern hat es eigentlich schon ein Stück seiner Funktion erfüllt. Allen ist klar, dass man mehr machen muss sicherheitspolitisch und dass das dann auch mehr Geld kostet. 2024 wird dann vermutlich schnell die Stunde der Wahrheit kommen, wo dann eben sichtbar wird, dass viele Staaten sich nicht nur nicht angenähert haben, sondern dieses Ziel auch nicht erreicht haben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kassiert das Ziel, man verhandelt es neu oder man hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Und mit Trump dieses Ziel neu zu verhandeln, ist, glaube ich, aussichtslos. Aber wir müssen eben gucken, dass wir uns diesem Ziel weiter annähern. Wir werden das nicht erreichen 2024 als Deutsche. Das würde ja bedeuten, dass man mehr als 80 Milliarden in den Verteidigungshaushalt steckt. Das ist völlig utopisch.
Wäre das durchsetzbar in der deutschen Öffentlichkeit, ein derart dicker Brocken? Nur fürs Militär.
Die Umfragen deuten nicht in diese Richtung. Das käme tatsächlich auf eine Initiative der Bundesregierung an. Sie müsste erhebliches politisches Kapital investieren. Sie müsste die öffentliche Meinung mit gewissen Prioritätskonflikten konfrontieren. Das hängt ja auch an der Entwicklung der öffentlichen Haushalte, die wir alle nicht prognostizieren können. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, aber das wäre ein politisches Unterfangen, was erhebliches politisches Kapital erfordern würde.
Zumal ja anders als in Großbritannien oder Frankreich in Deutschland durchaus so etwas wie eine kollektive Abneigung gegen alles Militärische vorherrscht, oder?
Naja, ich denke mal, müsste auch natürlich sehr stark abhängig sein von der Sicherheitslage. Also ich weigere mich so ein bisschen immer jetzt schon sozusagen die Sicherheitslage erfordert eine deutliche Erhöhung der deutschen oder der europäischen Ausgaben für die Verteidigung. Meine Position ist eher, das Geld, was da ist, wenn es vernünftiger ausgegeben würde, wenn die Europäer sich auch besser koordinieren würden, würde für die gegenwärtige Sicherheitslage ausreichen. Das betrifft sowohl das Verhältnis zu Russland als auch die Einsätze möglicherweise außerhalb Europas, die ja im Wesentlichen nicht besonders glücklich gelaufen sind, wo ich glaube, wir insgesamt auch deutlich vorsichtiger sein sollten in der Zukunft bei neuen Einsätzen. Die Sache in Deutschland würde sich total ändern, glaube ich, wenn es weitere wirklich Verschlechterungen der Sicherheitslage gäbe, in denen es wirklich notwendig ist, mehr fürs Militär auszugeben. Insofern jetzt darauf zu sehen, wie denn in Deutschland die Innenpolitik sich verändert, ohne das außenpolitische Umfeld zu sehen, ist, glaube ich, zu kurz gegriffen.
Ich glaube allerdings, dass wir diesen vermeintlichen Goldesel-Europäisierung der Sicherheitspolitik, mit dem man dann viel Geld sparen kann, das könnte man vielleicht in der Theorie skizzieren, wenn jetzt alle europäischen Staaten, sagen wir mal, ihr Militär poolen und also zusammenlegen würden oder so, dann hätte man wirklich Effizienzgewinne, aber das ist eben nicht von dieser politischen Welt. Das wird nicht passieren. Man kann da ein bisschen mehr machen, aber die Effizienzgewinne, die man da erhofft, die sind, glaube ich, nicht so riesig, dass man dadurch die schwierige innenpolitische Debatte los würde, wie viel Geld man denn bereit ist, für Sicherheitspolitik auszugeben. Und Sicherheitspolitik ist teuer. Da geht es um sehr viel Geld natürlich. Und da braucht man eben ein politisches Klima, wo das eben auch erläutert und erklärt wird. Und ich glaube, man kann eben nur für vernünftige Ziele dann auch die Zustimmung der Bevölkerung bekommen. Und diese Ziele sind ganz offenkundig in Deutschland noch nicht gut genug erklärt worden. Und vielleicht liegt es am Ziel oder vielleicht liegt es an der Erklärung. Darüber kann man ja auch mal nachdenken.
Es ist für mich, für die Glaubwürdigkeit der Forderung der Erhöhung der Militärausgaben schwierig, wenn man sagt, es ist offensichtlich nicht hinreichend bedrohlich die Lage, dass wir jetzt von unserer klassischen Aufstellung der Bundeswehr etwa abgehen oder auch unsere europäischen Staaten, Nachbarstaaten alle darauf bestehen, Armeen zu haben, die sowohl Luftwaffe, Marine, Heer und so weiter haben. Das ist doch eigentlich, wenn die Bedrohung wirklich so ist und es wirklich die Lage so schlecht wäre, dass es ohne eine deutliche Mehrausgabe von Geld nicht geht, doch viel näherliegender, dass man sagt, wir müssen die Strukturen ändern. Und das Geld, dann können wir für die Probleme, die aus meiner Sicht in Zukunft uns viel mehr bedrängen werden, als jetzt zum Beispiel das Verhältnis zu Russland, wenn es etwa geht um Klimawandel und so weiter, für diese Themen das Geld haben. Also diese Gleichzeitigkeit von sagen, wir können weiter so vorstellen wie bisher, wir müssen aber mehr Geld da rein tun, mit dem Argument, also nur mit mehr Geld können wir der augenblicklichen Bedrohung begegnen, die will mir nicht einleuchten.
Herr Proska, die NATO streitet ums Geld, sie streitet auch um ihren Bestand und wie es weitergehen soll. Dieser tiefe Konflikt, diese NATO-Krise, so haben Sie es ja auch eben genannt, was für ein Signal sendet das nach Moskau?
Na, Moskau, ich glaube, guckt sehr stark im Moment eher auf den Gipfel am nächsten Montag mit Donald Trump.
In Helsinki.
Und Putin, Trump, in Helsinki. Und wird danach dann entscheiden, wie ernst man diese Krise nehmen soll. Ob es wirklich so ist, dass die Europäer, und zwar in Europäer sind ja auch nicht einheitlich auf derselben Linie, vor allen Dingen die Europäer, die gegen Russland sehr stark für mehr Militär argumentieren, die Oberhand gewinnen, oder ob es eher so ist, dass man sagen muss, der Donald Trump, der ist jemand, der zwar eben, wie vorhin auch schon gesagt wird, viel redet, aber letztendlich dann doch akzeptiert, dass die Strukturen so bleiben, wie sie sind. Also insofern denke ich mal, dass in Moskau im Moment eher abgewartet wird, wie denn sich in den nächsten Tagen, vor allen Dingen dann mit nach dem Gipfel, die Situation darstellt.
Aber die Tatsache, Herr Keim, dass sich jetzt die NATO-Partner erstmal zerlegen in Brüssel, das ist doch eigentlich eher etwas Positives aus der Sicht Putins, oder?
So weit will ich gar nicht gehen, aber ich würde den Grundton Ihrer Frage absolut unterstreichen wollen. Wir sehen keinen Gipfel der Geschlossenheit. Wir sehen vor allen Dingen keinen Gipfel, bei dem die NATO nach außen guckt. Also wir sehen keinen Gipfel, wo die NATO sich präsentiert als Ordnungsmacht für den euroatlantischen Raum, wo sie kraftvoll zu Protokoll gibt oder unter Beweis stellt, was sie denn alles machen will, gemäß ihrer drei Säulen des strategischen Konzeptes, der kollektiven Verteidigung, der kooperativen Sicherheit und des Krisenmanagements. Es hat ja eine ganze Reihe von Punkten gegeben, die jetzt in Brüssel beschlossen oder diskutiert worden sind, die im Abschlusskommuniqué auch auftauchen, die unter dem Radar der Öffentlichkeit verschwinden. Also eine verstärkte Rolle der NATO bei der Ausbildung von Offizieren im Irak. Eine verstärkte Rolle bei der Transformation des Balkans durch die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien und anderes mehr. All das tritt in den Hintergrund, sozusagen gemessen an den internen Streitigkeiten. Und in dem Sinne sehen wir die NATO vergleichsweise wie die Europäische Union. Der Vergleich hinkt, aber ich glaube, der Punkt, den ich machen will, der ist valide. Sozusagen, sie tritt unter der Überschrift der Selbstbezogenheit, der Introspektion auf. Und das ist ein augenfälliger Kontrast zu den 90er Jahren, wo die NATO eben sich begriffen hat als Ordnungsmacht in Europa und der europäischen Peripherie. Und das wird dann mittelfristig, glaube ich, Russland erstmal zufriedenstellen. Aber ich glaube, mittel- und langfristig liegt so etwas auch nicht im deutschen Interesse.
Es gibt ja Verteidigungsexperten, die sagen, Putin hat es langfristig darauf angelegt, das Bündnis zu spalten. Herr Fawig, erledigt jetzt Trump den Job für Putin?
Ich sehe das nicht ganz so. Also ich sehe auch keine NATO-Krise. Natürlich ruckelt es an allen Ecken und Enden, das ist doch klar. Aber wir haben doch auch einen breiten Konsens. Und mit Blick auf Russland ist der Konsens relativ stark. Und das, was jetzt in Brüssel beschlossen wurde, zum Beispiel die neue Kommandostruktur, zum Beispiel die bessere Verlegefähigkeit von Truppen, zum Beispiel mit Blick auf Deutschland, dieses neue NATO-Kommando in Ulm, das nichts anderes machen soll, als diese Verlegefähigkeit von Truppen auch sicherzustellen. Das sind ja alles Reaktionen auf die wahrgenommene Bedrohung aus Russland. Ob die immer so real ist, können wir darüber diskutieren. Aber jedenfalls war das die NATO-Einschätzung, dass Russland nicht länger Partner, sondern Gegner geworden ist. Und die NATO hat sich das nicht gewünscht, sondern die politische Lage hat sich so entwickelt. Und die NATO hat doch seit 2014 vergleichsweise geschlossen auf diese neue Bedrohungslage reagiert. Und das hat sie in allen Treffen bisher auch so umgesetzt. Es gab Streit, ja, aber die Beschlusslage ist relativ deutlich. Und im Übrigen sind auch die Zusagen der Amerikaner in diesem Bereich sehr, sehr zuverlässig gewesen. Alles, was die Amerikaner versprochen haben im Rahmen dieser Neuausrichtung, Richtung haben sie gehalten und insofern wackelt da nichts. Gleichzeitig war das Verhältnis mit Blick auf Russland immer sehr stark davon abhängig, wie die politische Großwetterlage zwischen Moskau und Washington war. Und insofern ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass sich Trump und Putin jetzt treffen. Und wenn sie eine Entspannung in diesem Bereich erreichen, auf der Grundlage der westlichen Prinzipien, dann ist das nur zu begrüßen. Und wenn dann danach Bewegung wieder in die Debatte gerät, dann ist, glaube ich, die NATO überhaupt nicht traurig, wenn es Entspannung gibt und sie diese Pläne nicht so umsetzen muss. Das heißt, wir haben eher eine Chance, dass jetzt Trump und Putin reden und die NATO hat sich klar positioniert. Sie ist abschreckungsfähig und stellt das sicher und macht das besser als in der Vergangenheit, will aber gleichzeitig politischen Dialog mit Moskau. Und wenn Trump jetzt da, was ich nicht erwarte, aber wenn es da einen Durchbruch geben würde, dann hat die NATO gar kein Problem mit und dann spaltet das die NATO nicht, sondern dann ist das sozusagen das Ergebnis der politischen und militärischen Geschlossenheit, die NATO in den vergangenen 4-5 Jahren gezeigt hat.
Ich würde dem auch zustimmen. Ich würde auch in Moskau eher, wenn ich dort als Berater irgendwie tätig sein sollte, davor warnen, die Krise der NATO als Chance für Russland zu sehen. Denn ich glaube, dass die Krise der NATO eben eher dazu führen könnte, dass dann die Europäer tatsächlich mehr fürs Militär tun und damit auch für Russland natürlich die Bedrohungslage, wenn die Amerikaner gleichzeitig auch eben mehr fürs Militär tun und möglicherweise von anderer Seite, jetzt gar nicht von Europa her, sondern was weiß ich, von über die Arktis und so weiter, ihre militärischen Fähigkeiten verstärken, gleichzeitig militärisch bedrohlicher werden. Also Krisen der NATO sind für Russland, glaube ich, in der Vergangenheit eher von Nachteil gewesen, wenn wir etwa auch an frühere, kleinere Krisen denken, um die Raketenabwehr, um die Frage des Abzugs von Atomwaffen. Am Ende kam dann doch eher eine Stärkung der NATO dabei raus. Und das war natürlich aus Moskauer Sicht nicht unbedingt das, was man gewollt hat.
Heißt das, die jetzige Krise könnte am Ende zu einer neuen Phase des Wettrüstens führen?
Na, so weit würde ich nicht gehen. Also die Russen haben eigentlich relativ klar gesagt, was sie wollen. Wenn sich die politische Lage nicht verschlechtert aus ihrer Sicht, werden sie, je nachdem, wer da dann das Sagen hat, aber wenn die jetzige politische Elite am Ruder bleibt, ihre Militärausgaben auf dem Niveau etwa halten, was sie jetzt haben. Sie haben einen Plan vorgelegt, was sie neu beschaffen wollen, der deutlich kleiner ist als das, was sie in den letzten 10 Jahren beschafft haben. Also die Russen sind, glaube ich, im Moment nicht so richtig besorgt über die Sicherheitslage. Sie haben ja auch einiges erreicht, muss man ja sagen. Und insofern, das, was der Westen macht, ist ja jetzt auch keine bisher jedenfalls Aufrüstung, die man als jetzt massiv bezeichnen könnte. Also insofern bin ich jetzt nicht so besorgt über einen Rüstungswettlauf aufgrund der jetzigen Beschlüsse, sehe aber auch eben die Notwendigkeit jetzt da massiv mehr zu tun.
Herr Favig, wenn wir den Zustand der NATO derzeit als krisenhaft bezeichnen, haben dann die Menschen in den baltischen Staaten Grund, Zusicherungen des amerikanischen Präsidenten noch zu glauben, dass er im Ernstfall bereit wäre, sie zu verteidigen?
Ich sehe keinerlei Anzeichen da, dass dieses Beistandsversprechen wackelt. Die Amerikaner, hatte ich gerade gesagt, haben ihre Zusagen eingehalten. Und im Übrigen ist es auch das, worauf die Russen natürlich insbesondere gucken, wie sich die Amerikaner verhalten. Und sie wissen sehr genau, dass die Amerikaner das ernst meinen. Und da sehe ich kein Wackeln. Und wenn Trump sozusagen manchmal da Anlass zum Wackeln gibt, dann wäre das sehr, sehr unklug von ihm. Und das würde der amerikanischen Interessenslage widersprechen. Und deswegen wird es, glaube ich, nicht passieren. Wir brauchen aber trotzdem mit Blick auf Russland einen neuen Anlauf für Kooperation, weil niemand kann ja ein Interesse daran haben, dass sich die Dinge weiter hochschaukeln. Im Übrigen glaube ich auch nicht, dass Russland plant, das Baltikum zu annektieren. Insofern ist das nicht die reale Gefahr. Wir brauchen aber mit Russland ein Gespräch darüber, wie man sozusagen mit russischen Interessen umgeht und wie der postsowjetische Raum aus russischer Sicht gestaltet werden soll. Und da, glaube ich, ist es notwendig, eine Debatte darüber zu führen, wie wir zum Beispiel mit künftigen Erweiterungen der NATO umgehen. Ob es wirklich eine gute Idee war, dass man die Ukraine und Georgien nicht nur als Beitrittskandidaten, sondern tatsächlich als potenzielle Mitglieder betrachtet. Dieser Beschluss wurde ja 2008 gefasst, dass die beiden Staaten beitreten. Und ich sehe eigentlich keinerlei Bereitschaft, diese Debatte weiter voranzubringen. Das heißt, wir müssten irgendwann mal mit Russland darüber reden, ob die NATO-Osterweiterung jetzt an ein Ende gekommen ist. Faktisch ist sie das, aber das wurde so direkt noch nicht ausgesprochen. Und wir müssen auch darüber reden, so unbequem das ist und so schwierig das ist, wie mit der Krim-Annexion umzugehen ist. Ich glaube nicht, dass die Krim eines Tages wieder ukrainisch wird. Und wenn das so ist, dann sollte man den Versuch machen, eine politische Regelung dieser Krim-Frage im Konsens mit Russland und natürlich auch mit der Ukraine, was schwierig genug wird, zu erreichen. Das heißt, wir dürfen diese Konflikte, die bestehen, nicht einfach laufen lassen, sondern müssen politische Energie auf der Basis von eigener Stärke, um da keinen falschen Ton reinzubekommen, auf der Basis von eigener Stärke müssen wir ein Kooperationsangebot an Moskau machen und dann gucken, wie weit wir kommen können.
Nee, und es gibt ja nicht nur die Krim-Annexion, es gibt auch die russische Intervention in der Ostukraine. Es gibt die Krisen im Nahen Osten, es gibt den globalen Terror. Ex-NATO-Generalsekretär Rasmussen hat mal gesagt, die NATO ist im Grunde die einzige Lebensversicherung für unsere liberalen Demokratien. Hat er damit recht?
Also ich bin der Meinung, dass die NATO unverzichtbar ist, dass die NATO in der Tat für unsere Sicherheit ein zentraler Baustein ist. Sie ist aber nicht der einzige Baustein. Es ist nicht die Lebensversicherung in dem Sinne, dass das das Einzige ist, was uns in Zukunft möglicherweise massive Sicherheitsprobleme bringen kann und die NATO jetzt für alles zuständig sein sollte. Es ist eben eine Militärallianz und insofern geht es hier vor allen Dingen um militärische Fragen. Und die NATO ist da eben im Moment in der Tat etwas in der Krise aus meiner Sicht, was aber auch daran liegt, dass eben nicht wirklich klar ist, wofür die NATO eigentlich jetzt eingesetzt werden soll, wenn man sich anguckt, was es an militärischen Bedrohungen gibt, aus welcher Region sie kommen, dann ist es eben so, dass die NATO nur beschränkt wirklich die Rolle hat, die sie haben könnte.
Ich finde, man muss ja auch immer noch eine ganz wichtige, wie soll man es nennen, Residualfunktion der NATO erinnern, die ja häufig ein bisschen aus dem Blick gerät. Durch die Mitgliedschaft gewinnt die NATO Einfluss auf die Sicherheitspolitiken der einzelnen Mitgliedstaaten und zügelt diese ja auch. Wenn wir uns für einen Moment vorstellen, es gäbe die NATO nicht, dann hätten wir eine Vielzahl von sicherheitspolitisch irrlichternden Staaten in Mittel- und Osteuropa, die auf rein nationaler Basis versuchen, ihre sicherheitspolitischen Interessen zu verfolgen. Und ich kann mir kaum vorstellen, was das für fatale Konsequenzen haben würde. Dementsprechend losgelöst von der Frage, was die NATO konkret jetzt macht, wie ihre Priorisierung ist im Spannungsverhältnis von Auslandseinsätzen, also Krisenmanagement versus Bündnis- und Landesverteidigung. Allein indem Staaten, mittlerweile 29, gezwungen sind, ihre sicherheitspolitischen Interessen miteinander zu koordinieren und abzustimmen, hat das allein einen erheblichen sicherheitspolitischen Mehrwert für die euroatlantische Sicherheit.
Das alles geht nur, wenn die Amerikaner an Bord bleiben. Das kann die Europäische Union nicht alleine machen. Das heißt, man könnte ja die Vorstellung haben, dass die NATO dadurch abgelöst wird, dass die Europäer mehr in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gemeinsam machen können. Das würde die NATO-Funktion nicht ersetzen und auch diese Stabilisierungsfunktion nicht ersetzen können. Das heißt, wir brauchen die Amerikaner mit an Bord und wir müssen deshalb einiges oder sogar alles dafür tun, dass sie an Bord bleiben. Und das geht nur, wenn wir ein Stück weit auch die sicherheitspolitischen Interessen der Amerikaner stärker in den Blick nehmen. Und das, da sind wir wieder beim Geld und anderen Fragen, auch der Frage, wie die NATO sich etwa mit Blick auf den Süden aufstellen soll. Die Irak-Mission zum Beispiel, die jetzt beschlossen wurde auf dem Gipfel, an der wird Deutschland sich nicht beteiligen. Ob das klug ist, das zu tun, weiß ich nicht. Wir müssen also das, was die Amerikaner an der NATO interessiert, tatsächlich auch ein Stück weit bedienen, damit sie Interesse an der NATO behalten.
Das was passiert, wenn sie die Amerikaner irgendwann sagen, wir brauchen die Europäer nicht mehr. Wäre dann Europa fähig, für seine eigene Sicherheit zu sorgen?
Definitiv nein. Ich glaube, das kann man mit einem klaren Nein beantworten.
Ich denke, ich würde dem zustimmen im Moment sicherlich nicht. Dazu ist Europa zu schlecht organisiert. Ich sehe aber nicht, dass das nicht in einigen Jahren, zumindest mit amerikanischer Unterstützung, aber ohne jetzt größere amerikanische Verbände, möglich sein sollte. Man müsste aus meiner Sicht das durchaus ins Auge fassen und auch planerisch durchaus bedenken, indem man jetzt nicht die Amerikaner da rausdrängt, sondern denen man einfach Doppelstruktur anbaut. Wir können uns eben auf die Amerikaner in der Tat langfristig nicht verlassen. Ich fände es sehr viel besser, wenn wir es könnten. Und was Kai vorhin zu Recht gesagt hat, die NATO sollte ja eigentlich auch diese Funktion haben, Sicherheitspolitiken zu synchronisieren. Und die Amerikaner haben aber diese Funktion der NATO schon seit längerer Zeit ja nicht mehr zugestanden. Wenn wir uns angucken, wo die Amerikaner in den letzten 25 Jahren militärisch aktiv waren, dann war das ja selten im Rahmen der NATO, sondern weit überwiegend aufgrund von eigenen Aktivitäten, zu denen man andere eingeladen hat. Also und diese Tendenz, die werden wir auch, glaube ich, nicht wieder beenden können, dass die Amerikaner sozusagen dann sagen, wir sehen die NATO als das Forum an, wo wir diskutieren. Und wenn wir in der NATO keine, jedenfalls größere Zustimmung finden, dann machen wir Dinge nicht, sondern sie werden weiter auf ihre Grundlage ihre eigenen Interessen entscheiden. Und das müssen wir auch in Europa in Zukunft wahrscheinlich dann auch so sehen, dass wir das auch machen müssen.
Herr Farik, was werden wir in den nächsten Jahren erleben? Ein NATO-Bündnis, das an Trump zerbricht oder vielleicht schleichend so nach und nach zerfällt, oder ein Bündnis, das sich irgendwie wieder erholt und neu sortiert? Was glauben Sie?
Na nochmal, ich bin ja gar nicht dabei bei dem Befund von der Krise. Ich glaube, es läuft gar nicht so schlecht insgesamt in der NATO und ich erwarte auch nicht, dass sich das ändert, sondern nächstes Jahr feiert die NATO ihren 70-jährigen Geburtstag. Da wird es sicherlich wieder einen Gipfel geben. Da wird es möglicherweise auch eine Debatte um die Entwicklung eines neuen strategischen Konzeptes geben, wo man diese Dinge miteinander mal gründlich diskutiert. Und irgendwann wird es auch eine Zeit nach Trump geben und dann wird es die NATO, davon bin ich überzeugt, immer noch geben, weil sie eben die Interessen ihrer Mitglieder doch vergleichsweise gut bedient und im Übrigen auch eigentlich das einzige Bündnis ist, Militärbündnis, was zu militärischen Operationen in der Lage ist. Und das alles wissen, glaube ich, die Mitgliedstaaten und sie können das wertschätzen und investieren deshalb auch weiter in die Stabilität der NATO.
Herr Keim. Viele Mitgliedstaaten haben keine Alternative. Die USA haben eine Alternative. Sie können sich sozusagen auf sie selber verlassen. Sie brauchen keine Verbündeten. Aber am Ende des Tages brauchen die Staaten Europas zur Gewährleistung ihrer nationalen Sicherheit, also im Sinne der Landesverteidigung, ein entsprechendes Bündnis. Und die Alternative der Europäischen Union wir haben es gerade angesprochen, ist vielleicht eine langfristige Perspektive, die Perspektive einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion, die mir sympathisch erscheint, aber im Moment zumindest nicht praktikabel oder zumindest sind die politischen Schritte dafür nicht eingeleitet. Das ist, glaube ich, wirklich eine Langfristperspektive. Und in einer Kurzfristperspektive bleibt allein aus diesem Grunde die NATO das Bündnis der Wahl für viele Staaten Mittelosteuropas. Und dass jetzt mit Mazedonien ein weiteres Mitglied eingeladen worden ist, illustriert ja, dass die NATO nach wie vor Attraktivität für viele dieser Staaten genießt.
Das gespaltene Bündnis. Warum greift Trump die NATO an? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Professor Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, an Professor Michael Proska, ehemaliger wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, und an Professor Dr. Johannes Favig. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Halle. Am Mikrofon war Martin Durm.